Ja, nach der Einführung in den zweiten Petrusbrief werden wir uns jetzt dem weiterführenden Text widmen. Und das ist im Zusammenhang ein längerer Abschnitt, der jetzt nicht in einem Abend so auch behandelt wird, aber erstmal das als Überschrift. Die Ermahnung zur Entwicklung einer christlichen Lebensart. Und so würde ich gerne diesen Text einmal lesen. Laut für uns, wenn jemand seine Übersetzung dabei hat, dann liest bitte mit von Vers 3, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 bis 21. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zu Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und großen Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch die Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jede Zeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seien, seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihm erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dieses zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Ja, wir haben hier jetzt ein reiches Wort Gottes und in dieser großen Schar eine reiche Erfahrung des christlichen Glaubens. Und es ist ja hier auch sehr nah uns im Text gelegt, dass wir diese Erfahrung des christlichen Glaubens, ja, sie soll lebendig sein, sie soll sichtbar sein, sie bedarf der ständigen Auffrischung, der ständigen lebendigen Gestaltung, dass sie nicht verkümmert, die Lebensart der Christen. Wir hatten Bruder Rath kurz diesen Text auch gelesen zusammen und sagten uns, es ist nicht selten, dass wir über eine Schwachheit klagen. Und gerade so das, was Petrus hier so fest verspricht und sagt, ihr werdet nicht straucheln. Wenn ihr das tut, werdet ihr nicht straucheln, ihr werdet bestehen. Es ist eine Ermahnung, aber es ist auch ein sehr ermutigendes Wort, glaube ich, der ganze Abschnitt. Bewahrt bleiben von Fruchtlosigkeit. Wer will das nicht? Einen breiten Eingang, sagt er, wird sein beim Eingang in das ewige Himmelreich. Ja, wir haben uns vielleicht irgendwo schon mal durchgequetscht und wissen, wie, vielleicht mal Sorgen gehabt, ob das gehen wird. Aber hier sagt er, das bildlich, das wird ein breiter Eingang sein. Teilhaftig werden dem Wesen Gottes hier als Mensch in dieser vergänglichen Welt. Ich glaube, das ist die zweitschönste Sache im christlichen Glauben, oder? Wir haben das Wichtigste, wir wissen, das ist die erkaufte Ewigkeit, die geschenkte Ewigkeit. Aber das umgestaltet werden, mit Gottes Kraft in Berührung zu kommen, vom Wesen des Menschen her, das ist doch, was auch in den Schriften der Apostel, in den Schriften der Propheten, in der ganzen Heiligen Schrift einen großen Teil einnimmt. Und wir haben jetzt eine, glaube ich, eine für uns wertvolle Bibelarbeit vor uns in diesen Tagen, gerade daran, uns auch das zu vertiefen. Und es ist gut und richtig, dass wir in unseren Gebeten kommt das mehr vor, weil wir das dann aussprechen, was wir auch bekennen und glauben, dass wir doch bereit sein können für die Ewigkeit. Und das ist ja auch wichtig. Aber wir werden sehen, dass der Apostel Petrus hier uns auch noch einen anderen wichtigen Grund nennt oder mehrere wichtige Gründe, warum es gut ist, warum es notwendig ist, dass die Natur Christi, also dass das Wesen von Jesus im Leben von gläubigen Menschen sichtbar wird, dass sich das lebendig in unser Leben hineinfließt. Wir haben ja dieses Thema auch bei den Schriften der Apostel im ganzen Neuen Testament. Es ist ja nicht so, dass Petrus hier etwas hervorhebt, was die anderen nicht erwähnen. So ist das nicht. Wir haben dieses Thema, glaube ich, bei Paulus auch sehr stark ausgeprägt. Und wenn er darüber spricht, dass wir Alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das sind die gleichen Vorgänge, was Petrus hier beschreibt. Es ist nichts anderes, aber es ist jetzt auch in einer für uns, denke ich, auch sehr ermutigende, wichtige Situation, dass wir, wie Petrus hier sagt, auch wissen, wenn im geistlichen Leben nicht alles so mit Leichtigkeit geschieht, dann ist das normal. Denn er sagt, legt Fleiß daran. Seid nicht träge, seid nicht faul. Im geistlichen Leben Fleiß dran legen, ist von Gott gewollt. Es ist wichtig. Deswegen prallen ja etliche Mal auch einige Welten zusammen. Ich glaube, ich habe das mal erwähnt von dem Watchman Nee, das war ein chinesischer Bruder, der stammt aus China und ist jetzt auch schon beim Herrn, aber er hat dann irgendwann mal das so oft gehört von Christen, dass die sich so abmühen und so bemühen und scheitern und kraftlos sind. Dann hat er angefangen zu sagen, lasst mal alles mühen. Lasst euch mal von der Gnade tragen. Und so sind wir Menschen. Wir greifen dann eine Wahrheit auf und betonen dann vielleicht stärker. Aber deswegen bin ich immer so tief berührt von dem Wort Gottes, so wie Petrus das hier auch sagt. Es sind Weissagungen Gottes. Und die fallen nicht so in eine Richtung. Mach nur das oder mach nur das. Und wir werden euch merken, wie reich das hier ist. Dass er erstmal sagt, alles ist geschenkt. Sei fleißig. Kein Widerspruch. Es ist wirklich so. Wir dürfen als Beschenkte leben. So beginnt unser Text. Aber wir wollen diese beide uns auch erbeten, dass wir dann nicht in diese Extremen vielleicht verfallen, dass wir frustriert straucheln und sagen, bringt alles nichts. Ich bemühe mich, ich tue, ich mache, es gelingt nicht, es bringt nichts. Ich bin ein Christ, der nicht berichten kann von einem freudigen, hoffnungsvollen, dankbaren Glauben. Aber wir wollen auch nicht in die Überheblichkeit fallen, dass wir in dem Tun und Machen sagen, selber schuld, kannst es eben nicht besser. Ich kann's, ich mache es, ich schaffe es. So nicht. In diese Richtung führt uns dieses Wort auch nicht. Deswegen haben wir hier einen ganz reichen Text vor uns. Bevor wir jetzt nochmal Verse 3 bis und 4 lesen, wollte ich einmal auf das Wort Tugend kommen. Also das haben wir jetzt in dem kommenden Text, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und großen Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie die Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierden der Welt ist, entflohen seid. Und dann kommt das Wort Tugend noch einmal vor im Vers 5. Ja, aus eben diesem Grunde fügt eurem Glauben eurerseits allen Eifer in der Tugend hinzu. Und deswegen war unsere Frage schon, als wir den Text gelesen haben, wie können wir das Wort Tugend buchstabieren? Was ist das? Was ist Tugend? Das habe ich jetzt aus dem Bibelprogramm Clever einfach rauskapiert, in der Möglichkeit dadurch auch dieses Wort besser zu verstehen. Weil in Wörterbüchern werden wir das wahrscheinlich mehr von der Philosophie her rauslesen. Weil da geht es um Mut, Tapferkeit und so. Es gibt viele Aufteilungen, was Tugend ist, was das beinhaltet. Aber wir bleiben jetzt bei der biblischen Erklärung. Und das erste ist, Tugend ist jede Art von wertvoller Eigenschaft. Ich glaube, das ist gut zu verstehen, oder? Jede Art von wertvoller Eigenschaften. Das sind alles Tugenden. Und Philipper 4,8 ist gerade so, glaube ich, der erklärende Text dafür. Und da sagt die Schrift uns, im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich, alles, was wohl lautet, wenn es irgendeine Tugend, dem folget nach. Also er erwähnt einige sehr wertvolle, gute Eigenschaften und sagt, wenn es noch irgendeine Tugend gibt. Und somit ist das hier, glaube ich, auch gut damit erklärt. Das Wort Tugend bedeutet immer wertvolle Eigenschaften, die Gott darstellen, die von Gott kommen, die aus Gott kommen und die dann auch so für uns erkennbar sind. Deswegen ist das ein sehr umfassendes Wort von einer Gruppe von Eigenschaften, von ob es im Charakter ist oder im Verhalten ist. Und interessant war mir noch in dieser Erklärung, in diesem Bibelprogramm zu dem Wort Tugend, dass sie sagen, dieses LXX bedeutet die Septuaginta. Das ist die Übersetzung des Alten Testaments in das Griechische. Und das war ja schon recht früh wurde das gemacht. Das heißt, es gab erstmal die original hebräische Schriften des Alten Testaments und dann wurde das irgendwann, weil so viele Juden in der Zerstreuung wohnten, hat man eine griechische Übersetzung des Alten Testaments gemacht. Und in dieser griechischen Übersetzung, und die ist noch vor Jesu Zeiten geschehen, in dieser griechischen Übersetzung hat man dieses Wort Tugend damals auch gebraucht. Das griechische Wort für Tugend, aber immer an den Stellen, in denen Gott, Gottes Macht, Gottes Größe, Gottes Eigenschaften wurden nur mit Tugend beschrieben. Das nutzte man, um Gottes Wohltaten zu beschreiben oder auch seine Wesensart, so wie Jesaja 63,7 als Beispiel, dass wir uns einen Text lesen. Ich will die Gnadenerweise des Herrn bekennen, die Ruhmestaten des Herrn, nach allem, was der Herr uns erwiesen hat, und die große Güte gegen das Haus Israel, die er ihnen erwiesen hat, nach seiner Erbarmungen und nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Also diese Worte werden in dieser griechischen Übersetzung des Alten Testaments als Tugenden beschrieben. Als Tugenden Gottes. Gnadenerweise, die Ruhmestaten des Herrn, seine Gnadenerweise und das, was er an dem Volk Israel tut, das waren Tugenden. Warum ist das wichtig? Weil wir in dem Text, den wir jetzt gelesen haben in Vers 3, ja genau das hier auch wieder haben, dass der Apostel Petrus, als er seine Ermahnung zum christlichen Leben beginnt, dann sagt er, diese Ermahnung an uns, dass wir das tun sollen, dass wir uns um unser geistliches Leben und unsere Wesensart, die Christus ähnlich werden soll, bemühen sollen, die hat diese Grundlage. Als erstes, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Also das Erste ist, Gott in seiner ewigen Macht hat uns beschenkt. Deswegen sollen wir das tun. Merken wir das, Geschwister, was für ein Fundament da unten ist, der es uns ermahnt, christlich zu leben. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir diese Grundlagen der Heiligen Schrift auch für uns selber stärker verankern im Leben. Wir kennen das vielleicht so mehr, dass wir mit Androhen von Strafe, mit Androhen von irgendeiner Gefahr oder Verlust die Kräfte motivieren zum Guten. Und das kommt ja hier auch noch. Aber es ist nicht die Grundlage. Die Grundlage für ein christliches Leben ist, weil Gott so gut ist. Weil er Kraft hat, weil er uns alles geschenkt hat. Das, sagt Petrus, ist der Grund, warum wir das tun sollen. So beginnt er mit seiner Ausführung. Die erste Grundlage ist die Macht Gottes, die er hat, und uns alles, weil er uns alles für dieses Leben als gläubige Menschen, als Menschen, die Gottes Wesensart, Gottes Tugenden da ausleben, er hat das beschenkt. Und deswegen sollen wir uns darum auch bemühen. Das Zweite, was er hier sagt, dass die zweite Grundlage ist in Vers 4. Das sind die Verheißungen Gottes, damit ihr durch sie, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Also Gottes Kraft ist der Grund, der uns beschenkt hat, und seine Verheißung, die kostbar ist, die ist der Grund, warum Christen sich anstrengen sollen, fleißig sein sollen und sich üben im geistlichen Leben sollen. Das ist der Grund dazu. Wir haben heute in der Einführung eine Verheißung gehört. Wie hieß die? Hat Johann gelesen. Ja, das gibt Wohnungen für uns im Himmel. Ich weiß, wenn diese Hütte abgebrochen wird, ich einen Bau habe, der von Gott gemacht ist. Das ist eine Verheißung. Und Apostel Petrus sagt, das ist ein Fundament. Es gibt so viele Verheißungen Gottes, das sind Fundamente des Glaubens für uns. Ich habe ein kleines Büchlein zu Hause, vielleicht haben das einige von uns. Das sind mit dem alten Wort auch übersetzt Kleinöde göttlicher Verheißungen von Spurgeon für jeden Tag. 365 Verheißungen. Kurzer Bibeltext, eine kurze Erklärung, ganz wenig zu lesen, aber sehr wertvoll. Kleinöde habe ich mir reingeschrieben, bedeutet Schätze. Schätze der göttlichen Verheißungen. Aber ich habe dann gelesen, glaube ich, bei William MacDonald, dass er sagt, in der Bibel, hat jemand nachgezählt, gibt es 30.000 Verheißungen. Also für jeden Tag viel. Und Petrus erwähnt das hier und sagt, dass Gott Verheißungen gegeben hat, ist ein Fundament, der uns anspornt, der uns zur Verantwortung bringt, der uns zuruft. Und das ist anders, als da jemand nur mit einer Peitsche unter uns her ist. Weil hier begründet er das mit diesen zwei für uns wichtigen Grundlagen. Die göttliche Kraft, die beschenkt, und die größten Verheißungen, die uns gegeben sind. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, mit den Brüdern zu beten, gerade zu diesem Thema. Zählt er sich doch noch jung, obwohl das immer alles verhältnismäßig ist. Und bis jetzt habe ich das immer so erlebt, dass solche Bibelworte, die wir heute gelesen haben, dass Gott eine Ewigkeit versprochen hat, das ist immer sehr ermutigend, das ist immer sehr befreiend und auch kraftschenkend. Wir waren diese Tage in einem Beratungsgespräch in der Sparkasse und dann hatte die Frau da so vorsichtig angefangen, ob wir auch, da wollten sie sagen, über den Tod nachgedacht haben. Ja, das, man weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Ich sagte, das ist so gut, dass der christliche Glaube hier das so in unser Leben hineinbringt, dass wir wirklich gerne darüber, nicht so vielleicht gerne, aber wir reden frei darüber. Da können Sie uns alles fragen, was wir für den Tod vorgekehrt haben. Deswegen, das ist bis jetzt so. Aber ich weiß nicht, wie das sein wird. Aber wenn ich dann so mit älteren Brüdern bete und sie danken für die Verheißung des ewigen Hauses, auf das wir uns freuen, dann sage ich, Herr, das möchte ich auch. Ich möchte, wenn ich so das noch näher erlebe wie jetzt, dann auch sagen kann, ich freue mich darauf, dass du diese Verheißung geschenkt hast. Ja, wir haben noch wertvolle Worte aus der Heiligen Schrift vor uns. Und ich glaube, wir werden dem Herrn jetzt danken dafür und damit auch jetzt aber erstmal den Abend abschließen. Lass uns beten. Unser Herr Jesus Christus, kein Wort der Heiligen Schrift ist Menschenwort. Es ist dein Wort, das du im Heiligen Geist Menschen gegeben hast. Und so wollen wir das auch bitten, dass du uns das selber in unser Herzen lebendig machst. Dass es Frucht bringt, dass wir nicht fruchtleer sind, nicht frustriert, enttäuscht und ohne Hoffnung, sondern so, wie du das wolltest, dass wir die Tugenden dessen, der uns berufen hat, von der Finsternis zum Licht, dass wir sie verkündigen in der Dankbarkeit, im Gottvertrauen, in der Demut und Gottseligkeit. Amen. Dann schließen wir auch damit ab. Einen gesegneten Abend noch allen. Auf Wiedersehen.